Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht es um ganz viel. Es geht darum, was man tun muss, um geliebt zu werden, was das innere Kind eigentlich von einem so will und wie wir alle mit unseren eigenen Glaubenssätzen vielleicht unser Leben ganz schön verhunzen. Und ich mache das mit einer Person, die sich all diese Fragen schon oft gestellt hat, sich selbst und auch anderen. Sie ist Bestsellerautorin, Psychologin, Psychotherapeutin, Podcasterin und heute ist sie bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Stefanie Stein.
Ja, danke für die Einladung. Und was mich jetzt wundert, du hast überhaupt nicht erwähnt, dass du ja heute auch eine Premiere hast und ich bin so stolz dabei zu sein, weil du gehst ja heute zum ersten Mal mit einem Videopodcast auf YouTube. Das heißt, deine treuen Zuhörerinnen sind, glaube ich, hauptsächlich Frauen bei diesem Podcast, können den Podcast jetzt nicht nur hören, sondern tatsächlich auch auf YouTube sehen. Und ich freue mich total, dass ich dein erster Gast dabei sein darf.
Und ich freue mich, dass ich so einen Profi hier an meiner Seite habe. Vielen Dank, das hätte ich natürlich vergessen. So, und jetzt geht's los. Liebe Stefanie, ich glaube, man sagt Steffi, oder?
Ja, ich höre lieber Steffi als Stefanie.
Okay, dann bleibe ich bitte gern bei Steffi. Liebe Steffi, du hast viele Bücher geschrieben. Eines ist sicher am bekanntesten, zieht man sich die Bestsellerlisten an. Es heißt, das Kind in dir muss Heimat finden. Und ich habe es mir kurz nochmal angeschaut. Ich glaube, es sind jetzt schon 3,5 Millionen Bücher, also 3,5 Millionen Mal verkauft worden. Und du bist zum 8. Mal in Serie auf Platz 1 der Jahresbestsellerliste. Das ist ein Mega-Erfolg. Gratuliere erstmal.
Oh, danke schön. Danke schön.
Wir werden auch noch drüber sprechen, auch über, wie es denn zu diesem Buch kam. Aber ich möchte mit einer Frage beginnen, die ich glaube, wir uns alle stellen. Nämlich, was muss ich denn tun, um geliebt zu werden?
Ja, bestenfalls gar nichts. Das kommt sehr darauf an, wie du aufgewachsen bist. Also wenn du ein Glückspilz bist und hattest Eltern, die dich geliebt haben und dir dieses Gefühl eben auch gut vermittelt haben von Bindung und Sicherheit und Liebe, dann hast du ganz, ganz früh gelernt, es ist okay, wie ich bin. Ich darf so sein, wie ich bin. Und meine Mama oder meine Eltern freuen sich darüber, dass es mich gibt. Dann wirst du nicht mit diesem Gefühl groß, dich irgendwie verbiegen zu müssen für die Anerkennung deiner Eltern. Aber viele Leute haben dieses Glück nicht. Die haben als Kinder schon sehr früh das Gefühl, irgendwie sich ein bisschen stark anpassen zu müssen an elterliche Erwartungen oder was im Elternhaushalt so gefragt ist. Und die entwickeln dann leider früh so ein Gefühl davon, ja, wenn ich will, dass du mich liebst, dann muss ich deine Erwartungen erfüllen. Das sind eben ganz, ganz frühe Prägungen, weil unser Gehirn kommt ja auf die Welt und ist noch gar nicht richtig verknüpft. Und gerade in den ersten Jahren verknüpft sich ganz viel. Das fräst sich dann sozusagen als Programm tief ein. Und auch als Erwachsene denken sie immer so, wie ich wirklich bin, bin ich eigentlich okay. Und ich muss mich so ein bisschen verbiegen, ein bisschen verstellen, anpassen, Erwartungen erfüllen, um geliebt zu werden.
Okay, und wenn ich mir diese Frage stelle, also ich habe das Gefühl, ich muss auch immer irgendwie dran arbeiten, damit ich geliebt werde. Du hast jetzt schon diese Eltern-Kind-Beziehung angesprochen, zu der kommen wir vielleicht noch, aber jetzt sozusagen als erwachsene Frau, als erwachsene Person, denke ich mir, okay, ich muss was tun, damit mich mein Partner, meine Partnerin irgendwie liebt. Und das ist immer mit Arbeit verbunden. Welche Muster greifen denn da? Kommt das alles aus der Kindheit?
Ja, das kommt im Wesentlichen aus der Kindheit, gerade weil uns sich unser Gehirn so in den ersten Jahren eben sehr stark verknüpft, kommen diese inneren Haltungen, die du eben aufgezählt hast, eben aus der Kindheit. Deswegen sprechen wir in diesem Zusammenhang ja auch vom inneren Kind. Und das innere Kind ist ja einfach nur eine Metapher, die im Grunde genommen diese neuropsychologischen und neurophysiologischen Prägungen im Gehirn aufgreift. Und wenn ich das Gefühl habe als Erwachsene, ich muss mich irgendwie da verbiegen oder muss ein bisschen dafür arbeiten, so hast du es eben sogar ausgedrückt, dass mein Partner mich liebt, dann ist das, ich sage es mal ganz einfach, in meinen einfachen Worten, eine Fehlprogrammierung, wo es sich unbedingt lohnt, dann als Erwachsene hinzuschauen, weil das kann man verändern und hinkommen zu dem realistischeren Lebensgefühl, ich bin noch okay, wie ich bin und ich darf so sein, wie ich bin. Ich darf auch meine eigenen Bedürfnisse haben, die darf ich auch formulieren in der Partnerschaft und ich bin liebenswert für das, was ich bin und nicht für das, was ich glaube, sein zu müssen.
Aber wenn wir jetzt zu diesem inneren Kind kommen, das ja eben nicht nur der Titel dieses sehr erfolgreichen Buches ist, sondern eben auch so ein bisschen die Urzelle von uns als erwachsene Menschen, haben wir dieses innere Kind scheinbar drinnen. Wenn man dein Buch liest, dann kommt man auf zwei unterschiedliche Kinder, nämlich das Schattenkind und das Sonnenkind. Vielleicht magst du mal umreißen, was denn da damit gemeint ist, damit man sich ein bisschen besser auskennt.
Das Schattenkind ist sozusagen die Metapher für die Prägungen in der Kindheit, die jetzt nicht so glücklich waren. Ich habe ja in meinem Buch das Beispiel von Michael. Michael ist aufgewachsen mit noch drei Geschwistern. Seine Eltern hatten eine Bäckerei, die waren permanent gestresst und konnten dem kleinen Michael natürlich nicht die Aufmerksamkeit und Zuwendung geben, die er als Kind gebraucht hätte. Und dieses innere Programm hat er mitgenommen als Erwachsener. Und heute ist es so, sobald seine Freundin Sarah vielleicht mal unaufmerksam zuhört oder irgendwas vergisst, was ihm wichtig ist, dann ist er sofort wieder getriggert in diesem inneren Kind. Ich bin nicht wichtig, meine Wünsche zählen nicht, weil das ist das, was er sich in der Kindheit sozusagen zugezogen hat. Weil als kleines Kind konnte er ja nicht verstehen, Mama und Papa sind gestresst und die sind überfordert, sondern als kleines Kind hat er gedacht, wie alle Kinder, hat das auf sich bezogen und dachte, ich bin nicht wichtig, ich falle zur Last und ich bin zu viel. Das ist sein Schattenkind. Das begegnet ihm ständig, ist ihm aber nicht bewusst. Das heißt, auch wenn er in einer Teamsitzung ist und er macht einen Vorschlag und seine Chefin geht nicht sofort auf ihn ein oder seine Kollegen, sofort geht er wieder in dieses Kindheitsgefühl von Kränkung. Aha, war wieder nicht wichtig, was ich hier gesagt habe, und ist sofort wieder gekränkt. Und aus der Kränkung folgt auch ganz schnell die Wut. Und das Sonnenkind wäre jetzt bei Michael erstmal das, was seine Eltern ihm vielleicht auch im Positiven mitgegeben haben, aber eben auch, und das finde ich so wichtig, die gesunde Version seines Selbst. Das heißt, wenn Michael sich jetzt auf den Weg machen würde und seine alten Glaubenssätze von ich bin nicht wichtig, ich falle zur Last, ich werde nicht gesehen, anfängt zu bearbeiten und aufzulösen, dann braucht er ja etwas Positives, mit dem er sich stattdessen identifizieren kann. Weil man identifiziert sich ja auch mit diesen alten Programmen. Und im Sonnenkind, also in meinem Buch, das sind ja so Übungen, die ich dazu mache, da gucken wir halt, in dem Fall für Michael, was wären denn jetzt positive, aber realistische Glaubenssätze, die für seine heutige Wirklichkeit viel mehr taugen, also die einfach auch realistischer sind, wie zum Beispiel, ich bin wichtig oder für meine Freundin bin ich wichtig. Anstatt ich falle zur Last, ich darf auch mal zur Last fallen. Ja, jeder Mensch fällt mal irgendwann zur Last. Ich werde gesehen oder einfach auch, ich kann mich bemerkbar machen. Das wären jetzt die Glaubenssätze, aber eben auch neue Verhaltensweisen. Ich spreche in dem Zusammenhang von Schatzstrategien. Es gibt Schutzstrategien, Michaels Schutzstrategien. Dieses minderwertige Gefühl von unwichtig zu kompensieren sind, dass er ein ganz hohes Kontrollmotiv hat. Er muss immer alles unter Kontrolle halten, einen sehr hohen Perfektionsdrang. Er versucht es immer allen recht zu machen. Das sind seine Schutzstrategien, um dieses Gefühl von unwichtig zu kompensieren. Im Sonnenkind gucken wir nach den Schatzstrategien. Was könnte Michael stattdessen machen, statt immer zu kontrollieren, alles perfekt zu machen? Da könnte ihm zum Beispiel einfallen, ja, gut ist auch gut genug. Ich muss nicht immer perfekt sein. Es reicht, wenn ich meine Sachen gut mache. Anstatt alles zu kontrollieren, kann ich einfach öfter mal reden, das Gespräch suchen. Das wären so Schatzstrategien.
Ich finde es interessant, dass du den Michael genommen hast, also einen Mann als Protagonisten genommen hast. Können wir da ein bisschen drauf schauen? Weil ich glaube, wenn ich das, ich habe das Buch auch gelesen, es in der Vorbereitung nochmal gehört, ist interessant, dass das ganz unterschiedlich wirkt, was ich mir davon merke und was mich anspricht. Um überhaupt dazu zu kommen, das zu definieren, habe ich ein Schattenkind, ein Sonnenkind, was geht da vor, warum reagiere ich so? Braucht es ja diesen Schritt der Selbstreflexion.
Ja.
Und diese Selbstreflexion, ich glaube, dass sie, ist vielleicht Stereotyp, aber ich habe das Gefühl, in Frauen ist sie entweder sozialisiert oder evolutionär im Übermaß vorhanden. Und Männer, glaube ich, könnten durchaus mehr vertragen. Und wenn ich dir jetzt zuhöre, dass das auch mit Kontrollbedürfnis zu tun hat und mit Perfektion, ja, aber bleiben wir bei der Kontrolle. Sind denn deine Erfahrungen mit männlichen Klienten und sozusagen auch mit dem Potenzial, sich wirklich selbst zu reflektieren und damit auch die eigenen Verhaltensweisen zu ändern?
Also Männer haben weniger Zugang zu psychologischen Themen. Ich glaube, das hat auch den Grund, dass Männer eben anders sozialisiert werden. Bei vielen Männern war es zumindest so, es wird jetzt sehr viel besser, dass so starke Gefühle wie Wut oder auch Freude erlaubt waren. Aber der männliche Mann durfte sich nicht schwach fühlen. Also Gefühle wie Trauer, wie Hilflosigkeit, wie Angst. Dass Jungs ja früh gelernt haben, dass das keine coolen Jungsgefühle sind. Ja? Deswegen sind Männer da viele ein Stück weit von sich selbst entfernt, von den Gefühlen, die eben auch zu ihnen gehören und haben auch ein bisschen Angst davor, weil sie damit auch nicht so gut umgehen können mit diesen Gefühlen. Deswegen haben sie da größere Berührungsängste als Frauen, die ja von jeher immer alle diese Gefühle haben durften. Und was Männer auch sind, sie sind sehr lösungsorientiert. Das habe ich oft als Psychotherapeutin mit Männern gemerkt. Wenn sie denn kommen und sagen, hey, ich stelle mich jetzt mal meinen eigenen Themen, sind sie manchmal auch schneller in den Lösungen, während die Frau da immer noch so ein paar Runden braucht. Also ich werde nie vergessen, es war mal ein Mann bei mir, der hatte Probleme in der Kommunikation mit seiner Frau. Und dann war die erste Stunde bei mir, kam zum nächsten Gespräch. Und ich sagte, wie geht's Ihnen denn? Sagt er, super mit meiner Frau, das läuft so toll. Ich sage, was? Was haben Sie denn jetzt gemacht? Ich habe die Mauern eingerissen, das haben Sie doch gesagt. Das habe ich so überhaupt so nicht gesagt, aber er muss es irgendwie für sich so abgespeichert haben. Ne? Mann, pragmatisch, macht das dann einfach, ne? Wenn die Frau Psychologin das sagt. Und hat sich einfach seiner Frau gegenüber viel mehr geöffnet und hat damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Und da braucht die Frau meistens eher noch so 3 Runden, um manche Sachen dann auch umzusetzen.
Aber das finde ich ganz interessant, dass dann, okay, wenn es klare Anweisungen gibt, dann sind da Männer oft auch pragmatischer. Wenn diese Selbstreflexion nicht eintritt und Männer wie Frauen jetzt, ich will es nicht nur auf Männer beziehen, aber darin bleiben, dann kann ja eigentlich ein glückliches Leben nur begrenzt gelingen. Also im schlimmsten Fall wird man ein Diktator macht Schlimmes für die Welt. Aber im auch nicht so schlimmen Fall bleibt das dann, oder? Von alleine geht das nicht weg.
Nee, also vorausgesetzt vor allem, sie haben Themen. Es gibt ja, wie gesagt, Glückspilze, die kommen aus guten Kindheiten und die sind so auch ganz gut drauf. Und ich benutze jetzt mal ein altmodisches Wort. Sie haben das Herz im richtigen Fleck, also die sind irgendwie auch nette Menschen, die können so ganz gut durchs Leben kommen. Aber alle, die Themen haben, die spezielle negative Prägungen haben, die kommen schlecht aus der Nummer raus, wenn sie es nicht reflektieren. Das ist immer die Voraussetzung, dass ich erkenne, ach, so tick ich. Also Michael müsste erkennen, ach ja, stimmt, klar, daheim, da war immer nur Stress. Und natürlich deswegen glaube ich jetzt immer, ich bin nicht wichtig. Also diesen Zusammenhang müsst ihr verstehen, um sich dann, wenn er das nächste Mal wieder merkt, da kommt wieder diese gekränkte Wut in ihm hoch, dass er sich ertappt. Er muss es merken. Wenn er es nicht merkt, dann läuft das Programm vollautomatisiert ab. Ich spreche da auch immer von Gehirnsklaven, dass wir dann Sklaven oder Sklavinnen unseres Gehirns sind, weil wir alles glauben, was wir fühlen und denken. Also er muss sich ertappen, der Michael. Moment mal, da ist ja wieder dieses komische, gekränkte Gefühl. Umschalten in sein erwachsenes Ich, das heißt in seinen klar denkenden Verstand. Und von dort aus kann er zum Beispiel wahrnehmen, ach Mensch, das ist ja meine Freundin und die hat es einfach vergessen, meine Tüte Lieblingschips mitzubringen und mehr ist es doch gar nicht. Und natürlich liebt die mich, sonst würde sie ja das ganze Theater mit mir auch nicht mitmachen. Und natürlich kann die auch mal was vergessen, das hat jetzt gar nichts mit dir zu tun. Aber dein inneres Kind meint jetzt wieder, ah, das ist wie früher wieder bei Mama und Papa. Und dann kann er sich regulieren. Dann kann er sich regulieren und dann wird er eben nicht wütend. Dann gibt es keinen Streit mit Sarah. Und dann kann er sich eben rechtzeitig neu entscheiden, bevor er in den Zustand der Wut kommt und sich entsprechend auch verhält.
Ich meine, was mit dieser inneren Kindgeschichte ein bisschen einhergeht, und das habe ich mir auch öfter gedacht, jetzt auch als Mutter gesprochen, als Mama versucht man es ja doch irgendwie halbwegs richtig zu machen. Und meine Mama hat das wahrscheinlich auch versucht, halbwegs richtig zu machen. Aber es können schon viele Probleme ausgelöst werden wegen Mama und Papa. Aber ist es nicht sozusagen umgekehrt quasi auch ein bisschen ein Elternbashing, wenn man sagt, okay, wenn mit dir was nicht stimmt, dann ist die Chance recht hoch, dass nicht du das Thema hast, sondern dass es sozusagen übertragen wurde von deinen Eltern?
Ja, das macht manche Leute natürlich auch ein bisschen
ungehalten oder skeptisch, aber mir geht es gar nicht um Elternbashing, weil das ist gar nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist eigentlich viel wissenschaftlicher. Es geht einfach darum, dass wir mit einem unfertigen Gehirn auf die Welt kommen. Das ist so zu 25% ist das entwickelt. Und der ganze Rest wird verknüpft. Ganz eng gemäß der Umwelt, die ich da draußen erlebe. Und das sind nun mal ganz, ganz viel die Eltern und vor allen Dingen in den ersten zwei Lebensjahren, wo sich entscheidet, ob ich Urvertrauen entwickle oder eben kein Urvertrauen entwickle, sind die Eltern extrem beteiligt an diesem Prozess. Und wenn ich verstehen möchte, wie mein Gehirn konfiguriert ist, also wie ich da strukturiert bin, so wie Michael, dann komme ich nicht drum herum, einen Blick auf meine Eltern zu werfen. Und da liegt auch genau die Krux, weil wenn die Eltern aus welchen Gründen auch immer überfordert sind, dem Kind die Liebe und Zuwendung zu geben, die das Kind gebraucht hätte, übernimmt automatisch das Kind dafür die Verantwortung, dass seine Beziehung zu den Eltern gelingt, indem es sich zum Beispiel so anpasst, dass es doch irgendwie noch klarkommt. Also Michael war zum Beispiel ein sehr liebes Kind, weil er wollte nicht noch Stress machen, nicht noch mehr. Er war sehr lieb, er war sehr angepasst, er war fleißig in der Schule. Er hat die Verantwortung dafür übernommen, dass seine Eltern ihn lieb haben, indem er sich so verhalten hat. Und dieses Gefühl der Verantwortung, das hat er bis heute. Aus Loyalität zu seinen Eltern mag er deswegen vielleicht gar nicht anerkennen. Mensch, das war ja wirklich damals schwierig. Und die hätten vielleicht mal besser nur ein Kind bekommen. Oder wären vielleicht auch nochmal in Erziehungsberatung gegangen, weil dafür müsste er in dem Moment ein Stück weit diese Loyalität verlassen. Das ist aber notwendig, um sich in gesunder Weise von den Eltern zu lösen. Und nur wenn ich mich gesund löse, kann ich erkennen, dass diese miesen kleinen Glaubenssätze, wie ich bin nicht wichtig, ich genüge nicht und so weiter, eigentlich nichts, und zwar gar nichts über mich aussagen, sondern eigentlich nur darüber etwas aussagen, wie ich aufgewachsen bin. Dass sie also streng genommen zu den Eltern gehören und nicht zu mir. Weil wenn man es runterbricht, geht es eigentlich nur um eine Frage. Bin ich der Fehler oder warst du der Fehler? Also ganz, wenn man es ganz reduziert, wie so eine ganz eingekochte Suppe, geht es nur um die Frage, wer von uns ist hier der Fehler? Und Kinder denken halt immer, ich bin der Fehler. Und wenn ich mich davon befreien will, muss ich mir eingestehen, denn nein, Mama und Papa, bei allem Bestreben, die Dinge richtig zu machen, haben sie tatsächlich Fehler gemacht, weil sonst kann ich mich davon nicht gesund lösen.
Du hast gerade gesagt, dass es in den ersten zwei Jahren das Kind sozusagen konfiguriert wird, wenn ich deinen Wort da gebrauchen darf. Und da komme ich auf ein aktuelles Thema, das alle Menschen, die Kinder haben, nämlich das Thema Betreuung. Das ist, auch meine Kinder sind mit 11 Monaten in die Kinderkrippe gegangen und haben sich, glaube ich, zumindest recht wohl gefühlt. Möglicherweise war es aber auch ein Fehler, werden Sie später in Ihrer Psychotherapie erklären dürfen. Aber was passiert in diesen zwei Jahren, was man wissen sollte? Und wie stehst du zu dem Thema Fremdbetreuung?
Ja, also ich habe da keine private Meinung zu, weil ich kann mich da einfach auf die Bildungsforschung berufen. Und die Bildungsforschung ist da sehr eindeutig. Da gibt es sehr viele Studien zu, auch was die Gehirnentwicklung betrifft. Und wenn es irgendwie geht, sollte man das Kind am besten nicht die ersten zwei Jahre in die Fremdbetreuung gehen, aber zumindest das erste Jahr zu Hause behalten, weil sich das Gehirn entwickelt und vor allen Dingen der Stresskreislauf im Gehirn des Kindes. Das heißt, das Kind ist gestresst, also jetzt unter einem Jahr, unter zwei Jahren und braucht eine Beruhigungsperson. Das ist idealerweise eine ganz vertraute Bezugsperson wie Mama oder Papa. Das erste Jahr ist die Mama noch vertrauter durch die Schwangerschaft und so weiter. Und dann wird auf die Stresshormone wieder so Beruhigungshormone ausgeschüttet. Die Mama kommt und der Papa und hält das Kind lieb und tröstet es. Und dann werden wieder diese Beruhigungshormone ausgeschüttet. Dieser Kreislauf Stress, Beruhigung, der muss sich im Gehirn erst einschleifen. Und man hat halt gesehen, dass Fremdbetreuung selbst im kleinen Schlüssel diese Beruhigung nicht so gut hinkriegt für die Kinder. Und dass die Kinder, die zu früh und zu lange in Fremdbetreuung waren, eben als Erwachsene, sehr viel schneller unter Stress geraten, also weniger belastbar sind und das Gehirn sich auch schlechter regulieren kann. Weil das Gehirn braucht so ungefähr zwei Jahre, um diese Regulation selber hinzukriegen. Also wenn es die private Situation irgendwie zulässt, ist es gut, wenn man das Kind wenigstens im ersten Jahr
daheim lässt und nicht so früh in die Fremdbetreuung gibt.
Also es gibt ja auch Erhebungen dazu, wie viel Zeit wenden Eltern mit ihren Kindern auf und in Erziehung und also so zum Quality Time und so. Und das ist deutlich mehr als noch vor, als ich ein Kind war. Also in den späten 70er, 80er Jahren, da waren noch mehr Kinder und de facto weniger Nettozeit, die Eltern mit ihrem Kind verbracht haben oder mit ihren Kindern. Und heute ist das sehr, sehr viel mehr. Also Eltern sind, wenn sie es nicht in Betreuung haben, sehr viel mehr da, haben auch sehr weniger Kinder. Deswegen ist ein Kind auch immer eher so ein Projekt vielleicht auch. Inwiefern wirkt sich das denn aus? Sind das jetzt die inneren Kind- und Schattenkinder werden gar nicht mehr produziert, weil sich Eltern eh um so viel kümmern?
Also die Eltern machen tatsächlich vieles besser als heute. Ein paar Sachen sind schlechter geworden, eben oft die zu frühe Fremdbetreuung. Vieles ist aber auch besser geworden für die Kinder, weil die jungen Eltern von heute viel, viel mehr verstehen, wie man ein Kind gut begleitet, wie man auf die Gefühle des Kindes eingeht, wie wichtig es ist, zu kommen, wenn das Kind schreit, das kleine Kind, wie wichtig die Bindung ist. Also die sind auch wesentlich informierter. Ich habe auch den Eindruck, dass die jüngeren Generationen viele über ein besseres Selbstwertgefühl verfügen, auch reflektierter sind, sich viel früher, auch Männer, also junge Männer, sich viel früher diesen auch weicheren Themen zuwenden, wie Psychologie und Selbstreflexion. Also ich habe schon den Eindruck, dass vieles besser geworden ist, aber es gibt trotzdem immer noch viele Eltern, das ist einfach so, wo es eben auch nicht immer nur so einfach ist.
Mhm. Kann es denn auch zu viel sein? Also wenn man sowas wie Helikoptereltern und ich erlebe die auch teilweise, habe sie schon erlebt und erlebe sie immer noch, da ist schon sehr viel Ressource wird auf dieses Kind verwendet. Was passiert denn, wenn es zu viel ist?
Also das ist auch ein Phänomen unserer Zeit. Die autonome Entwicklung, Bindung ist ja das eine, aber Kinder brauchen ja auch Autonomie, oft zu sehr begrenzt wird, zum Teil auch durch Regeln. Also in Deutschland müssen die Eltern ihre Kinder zum Kindergarten bringen und auch zur Schule. Wir sind alleine in den Kindergarten gegangen, wir sind alleine in die Schule gegangen, wir waren den ganzen Tag draußen, es gab keine Handyüberwachung, nichts. Die Eltern, die hatten einfach das Vertrauen, wir haben da gespielt, kein Mensch wusste, wo wir sind. Wir sind wesentlich autonomer groß geworden. Es gab aber auch mehr Ruhe in den Familien, in vielen, muss man sagen. Jetzt sage ich etwas, ich möchte wirklich nicht, dass das falsch ankommt, weil das ist immer so schnell so politisch. Na, weil ich bin nun wirklich extrem emanzipiert und total dafür, dass Frauen berufstätig sind und. Aber es war ja früher oft so, dass die Mutter einfach zu Hause war. Da war so eine gewisse Ruhe. Das Kind kam nach Hause, da war eine Mama hinter den Kochtöpfen. Oder wenn es nachmittags zu spielen kam, da war einfach jemand da. Und von dort aus konnte man auch gut immer wieder weg und raus in die Autonomie. Also es gab mehr Ruhe, was ja nicht bedeutet, dass heute nicht der Papa zu Hause bleiben kann. Also ich möchte wirklich da nicht falsch verstanden werden. Ich möchte einfach nur so einen Zustand beschreiben, was früher anders war. Es gab einfach ein bisschen mehr Ruhe in den Familien und auch ein bisschen weniger Schuldgefühle. Ich habe oft das Gefühl, dass junge Eltern auch sehr viele Schuldgefühle haben, weil sie genau wissen, dass eben beide arbeiten, dass viel Stress da ist. Und dann wollen sie alles dann in die Freizeit packen und alles wieder kompensieren aus Schuldgefühlen und werden zu Bespaßungsmaschinen für ihre Kinder, wo ich immer denke, lass doch mal die Kinder in Ruhe. Auch Langeweile ist ein total guter Zustand mal für Kinder, wo sie mal selbst was draus entwickeln können, eigene Spiele entwickeln können. Lass sie doch einfach mal laufen. Ich glaube aber, dass da zum Teil auch so diffuse Schuldgefühle kompensiert werden. Die Eltern, ich meine, so oder so immer haben, eine gute Freundin von mir, die auch Kinderpsychotherapeutin ist, die sagt, die Schuldgefühle für die Eltern, das ist ganz fies, die sind eigentlich schon in den Windeln eingepaukt, die man kauft. Also, ne, weil die reisen irgendwie immer mit bei Eltern. Was ich aber auch sehr Entlastendes für Eltern sagen kann, Eltern müssen wirklich nicht perfekt sein. Das haben auch psychologische Studien ergeben. Es reicht völlig, wenn man hinreichend gut ist. Und da reicht es, wenn man die Kinder wirklich liebt für das, was sie sind und nicht für das, was man sie gerne hätte, wenn man ihnen Bindung gibt. Und dann noch ein bisschen Autonomie, dass sie altersgemäß auch einen Freiraum haben, sich selbstständig zu entwickeln.
Aber trotzdem, wenn wir noch einen Moment bei dieser nicht ausreichenden Autonomie bleiben können. Und du ja gesagt hast, okay, einerseits entwickelt sich sehr viel eben in diesen ersten 2 Jahren, aber es entwickelt sich natürlich in den eben, wie viel traue ich mir zu, immer nur mit dem Handychip der Eltern unterwegs bin, dann traue ich mir ja selber nicht wahnsinnig viel zu, ist meine kleine banale Meinung. Danke. Aber was passiert denn dann, wenn diese Kinder, diese überbehüteten, wenig autonomen Kinder, dann weiterkommen, in die Entwicklung kommen? Wenn es wiederum darum geht, Partnerschaften zu finden oder Freunde zu finden, kann ich mir das vorstellen, wenn von diesem einen Gefühl oder von dieser einen Autonomie zu wenig da ist?
Wenn von der Autonomie zu wenig da ist, dann erzeugt das ja oft so ein Lebensgefühl, irgendwie so allein in der Welt nicht richtig klarzukommen. Dass das so ein Grundgefühl ist, oft auch so ein bisschen unbewusst, so das Gefühl, ich kann eigentlich nicht ohne Mama oder Papa irgendwie gut klarkommen. Und das hat natürlich Folgen, weitere. Also ich erlebe oft, dass zum Beispiel Kinder, die dann irgendwann studieren gehen, dass sie es nicht aushalten, mal in einer anderen Stadt zu sein, dass sie dann wieder zurückkommen in die Heimatstadt und das Studium gar nicht durchziehen. Also das ist so eine allgemeine Unsicherheit in der Welt, eine allgemeine Unsicherheit, sich manche Dinge selber zuzutrauen. Ein zu langes Kleben auch am Elternhaus, also eine mangelnde Autonomie, ist auch der Nährboden für Ängste. Also Menschen, die zum Beispiel unter generalisierten Angststörungen leiden, unter Panikattacken, haben immer eigentlich auch ein autonomes Problem, nämlich tiefsten Inneren das Gefühl, ich komme da draußen allein in der Welt nicht klar, was ich dann eben in Panikattacken und so weiter eben auch manifestieren kann.
Okay, gehen wir doch zu einem Thema, das wir schon auch gestreift haben, nämlich wie tun wir miteinander, wenn wir Partnerschaften, wenn wir lieben, sozusagen ein anderes Geschlecht oder dasselbe Geschlecht, egal, wenn wir romantische Beziehungen eingehen. Und vieles davon findet heutzutage erstmal digital statt, online statt. Und dementsprechend gibt es auch Phänomene, die da aufkommen. Alles hat ein Wort heutzutage. Also es gibt dieses Lovebombing, dieses, du bist die Größte, die Schönste, die Frau fürs Leben. Und gleich um die Ecke kommt das Gaslighting. Dann habe ich dich endlich so und dann kann ich dich manipulieren und kann dir alles Mögliche einreden. Sind diese Phänomene denn neu aus deiner Erfahrung? Also trifft man die jetzt öfter an, weil es digital ist? Oder war es eigentlich, oder ist es nur eine andere andere Darstellungsform?
Also ich glaube erstmal, dass diese Phänomene gar nicht so häufig auftreten, wie sie tatsächlich diskutiert werden. Mhm. Nicht so oft passiert, wie die Worte immer wieder fallen. Gaslighting heißt ja, ich lege immer falsche Spuren, ich behaupte irgendwas und dann sage ich, nee, das habe ich ja nicht gesagt. Und Lovebombing, dass ich den anderen am Anfang total überschütte, das sind ja schon Verhaltensweisen, die in Richtung so ein bisschen Psychopathologie gehen, also in Richtung Narzissmus, Menschen, die andere versuchen sehr stark von sich abhängig zu machen und zu manipulieren. Und ich glaube, diese Phänomene werden von der Häufigkeit völlig überbewertet. Was wir einfach haben, und das hatten wir schon immer, ist Bindungsangst. Und das ist ja so ein Thema, was ich auch tatsächlich sehr nach vorne gebracht habe im deutschsprachigen Raum. Weil vor 20 Jahren, als ich mein erstes Buch dazu schrieb, da gab es dazu im Grunde gar nichts. Und diese bindungsängstlichen Phänomene, ne, also dass man irgendwie immer auf der Suche nach dem oder der Richtigen ist, dass man sich nie wirklich auf Dauer wirklich festlegen kann, dass man nach der ersten Verliebtheit plötzlich wieder ganz viele Zweifel hat. Ist das wirklich die Richtige? Dass man in so einen Schwächenzoom geht, also eben noch die Märchenprinzessin und plötzlich denkt man, ach nee, die Nase ist vielleicht doch ein bisschen zu lang und überhaupt, die macht Kaugeräusche, geht gar nicht. Also dass man dann wieder in so eine ganz starke innere Ambivalenz kommt und sich dann wieder zurückzieht, das ist viel, viel verbreiteter. Und auf der anderen Seite die Betroffenen, die an so einen bindungsängstlichen Menschen geraten, die sich ramschgeckig und verrückt machen, diesen Menschen irgendwie fest an die Angel zu bekommen, weil dadurch, dass er nie Sicherheit gibt, immer dieses Nähe-Distanz-Programm hat, hat man auf der anderen Seite einen wahnsinnigen Kontrollverlust. Und dieser Kontrollverlust bewirkt den wahnsinnigen Drang, die Kontrolle wiederherzustellen. Und dann gerät man in so einen Sog der Abhängigkeit, dass dieser Mensch also wirklich die letzte Cola in der Wüste ist gefühlt und man idealisiert den total und dieser Mensch muss es unbedingt sein und man tut alles, um ihn an sich zu binden und diesen Menschen zu gefallen, weil man nicht merkt, dass das ganze Gehirn voller Dopamin verseucht ist, weil Dopamin ist das Hormon, was ausgeschüttet wird, wenn ich etwas bekommen will, was nicht innerhalb meiner Kontrolle ist. Und das Dopamin bewirkt auch eine totale Idealisierung sozusagen der Zielperson. Und diese Dynamiken, die sind sehr, sehr häufig. Die sind aber auch nicht wirklich mehr geworden, weil ich nicht glaube, dass wir mehr Bindungsängstliche haben. Aber es fällt heutzutage viel mehr auf. Die Leute haben inzwischen auch ein Wort dafür. Die wissen, das sind hier auch schon mehr bindungsängstliche Strukturen. Durch das Internet können Bindungsängstliche immer wieder neu wählen, neu wählen, neu wählen. Na, wenn die eine oder andere nicht passt, dann geht man halt sofort wieder ins Netz. Gut, früher musste man dafür mehr Aufwand betreiben. Dann musste man mindestens mal in die Kneipe gehen oder ins Schwimmbad oder sonst irgendwo hingehen, um wieder ein neues Material zu beschaffen. Das ist heute eben nur ein Klick. Und diese bindungsängstlichen Themen, die sind viel verbreiteter als dieses narzisstisch-pathologische Gaslighting, Lovebombing.
Bindungsängste kommen aber doch tatsächlich alle aus der Kindheit, oder? Das kann man das so zusammenfassen?
Ja, im Wesentlichen. Ja. Bindungsangst ist ja im Grunde genommen die Angst im tiefsten Inneren, so wie man wirklich ist, nicht zu genügen. Das ist so das Thema, was wir am Anfang hatten. Das heißt, ich gehe in eine Liebesbeziehung ein und versuche erstmal zu gefallen und es dir recht zu machen. Und dann merke ich aber, ich verliere mich so in dieser Beziehung. Ich komme selbst zu kurz und dann habe ich dann auch das Gefühl, die Beziehung würde mich einengen. Das ist eine reine Projektion, das stimmt nicht. Die Beziehung engt mich nicht ein, sondern ich enge mich selber ein, weil ich mich nicht traue, die Beziehung wirklich mitzugestalten, sondern weil ich immer das Gefühl habe, ich muss funktionieren, ich muss Erwartungen erfüllen und nicht das Gefühl habe im tiefsten Inneren, hey, meine Wünsche sind genauso wichtig und ich darf auch sagen, was ich will und was ich nicht will, weil ich am tiefsten Inneren eben nicht das Gefühl habe, ich genüge so, wie ich bin. Und dann kommen diese enge Gefühle und Druckgefühle. Bei manchen kommt es auch daher, dass sie als frühe Kinder so wenig Bindungen abbekommen haben, dass sich ihr Nähebedürfnis in den ersten 2 Jahren gar nicht so stark entwickelt hat. Also die fühlen sich ganz schnell unter Druck, weil die gar nicht wissen, was wollen die denn immer mit mir, mit so viel Nähe, die kennen das Gefühl nicht, kennen auch nicht das Gefühl, jemand anderes zu vermissen. Also bei denen ist in den ersten 2 Jahren dieses Nähebedürfnis nicht richtig im Gehirn eingespurt worden. Manche kommen auch aus der Ecke der ganz starken Verlustangst, dass sie von vornherein so starke Verlustängste haben, dass sie sich gar nicht trauen, eine Bindung einzugehen, die so eng ist, dass sie eben diesen Verlust riskieren können.
Eine Bindungsangst, da haben wir jetzt kurz gehört, was es womit zusammenhängen kann. Ein Phänomen würde ich trotzdem noch besprechen wollen und würde mich interessieren, ob du glaubst, dass es auch nicht so oft vorkommt. Ich erlebe es sehr oft und das, was ich am meisten erlebe, ich habe es mir unlängst rausgesucht in den Daten, wie oft wird gegoogelt, Narzissmus. Ja. Ja, ist mein Chef ein Narzisst? Warum ist mein Partner? Alle sind Narzissten. Und aber das Phänomen dahinter, das würde mich schon noch interessieren, wann spricht man überhaupt von einem Narzissten oder einer Narzisstin, gibt es ja auch. Und warum ist das so eine Sehnsucht, das immer ergründen zu wollen, wenn irgendjemand nicht so passt oder mir oder mich überfordert, gerade im Arbeitsbereich. Also warum ist der Weg zu dem, okay, ich pathologisiere jemanden, so einfach?
Weil er Kontrolle herstellt. Also wenn ich jemanden im Arbeitsbereich habe oder als Partner, wo ich sehr wenig Kontrolle empfinde, weil der andere eigentlich immer der Alleinherrscher über Nähe und Distanz ist oder der andere im Grunde immer so die Macht hat, mich zu kränken, mich zu verletzen oder ich eigentlich nie weiß, woran ich mit dem bin, dann habe ich einen extremen Kontrollverlust. Und in dem Moment, wo ich eine Erklärung habe, vor allen Dingen, wenn der andere Narzisst ist, dann nehme ich die Kränkung nicht ganz so persönlich, weil fast alle Menschen haben immer das Gefühl oder suchen eigentlich immer die Schuld bei sich. Ne? Also wenn sie viel kritisiert werden im Job, dann nehmen sie das erstmal zu sich und fühlen sich richtig runtergezogen und gekränkt und sind ganz verunsichert. Auch wenn sie eigentlich wissen, dass sie einen guten Job machen, jetzt sind sie aber gar nicht mehr sicher, sie haben keinen richtigen Boden mehr unter den Füßen. Und dann kann das eine totale Erlösung sein, zu verstehen, hey, ich bin nicht der Fehler, wie ich dir vorhin schon sagte, am Ende des Tages läuft es eigentlich immer darauf hinaus, wer ist hier der Fehler. Also für sich zu verstehen, ich bin ja gar nicht der Fehler, meine Chefin ist der Fehler oder mein Chef ist der Fehler, weil der hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und was deine Frage betrifft zur Häufigkeit, die narzisstische Persönlichkeitsstörung, die ist selten, die ist 0,8% der Bevölkerung.
Was es aber gibt, sind Menschen mit narzisstischen Einschlägen oder narzisstischen Zügen, die halt sehr viel oder sehr schnell in die Abwertung gehen, die selber immer sehr viel Grandiosität für sich beanspruchen, ja, sehr viel Raum für sich beanspruchen. Davon gibt es natürlich schon einige. Die Gefahr, die jetzt halt immer so ein bisschen besteht, wenn man zu früh mit solchen Diagnosen dran ist, dass man dann geneigt ist, eigene Anteile vielleicht zu sehr zu übersehen. Das ist ja immer die schwierigste Frage in diesem Leben. Welcher Anteil gehört jetzt wirklich zu mir? Wo habe ich vielleicht einen Fehler gemacht? Oder wo bin ich der Fehler? Und was gehört gar nicht zu mir, sondern wo muss ich sagen, nee, das gehört zu dir. Das ist dein Problem, da bist du jetzt drüber oder das siehst du falsch oder bist du viel zu kritisch oder da hast du keine Ahnung oder was auch immer. Das ist ja eine der Fragen, die uns mit am meisten beschäftigt. Was liegt in meiner Verantwortung und was liegt in deiner Verantwortung?
Und es ist verdammt schwer, zu diesem Punkt zu kommen, um überhaupt mal dieses Puzzle mal so auseinanderzunehmen, weil wir ja schon lernen, Rahmenbedingungen zu akzeptieren. Wir lernen, Eltern zu akzeptieren. Wir lernen, Arbeitsplätze zu akzeptieren. Also wir funktionieren ja doch die allermeiste Zeit. Und sozusagen das eigene Unglück kann man nicht immer reflektieren, weil wenn man keine Lösung hat, dann geht man ja einfach weiter im Alltag. Woran würde ich denn erkennen, dass es wirklich wichtig ist, dass ich eine, keine Ahnung, Psychotherapie mache oder dass ich das Buch lesen sollte? Was sind denn Hinweise, die ich empfinden kann, ohne dass ich das Thema so in dem Fokus habe? Weil das habe ich ja dann nicht.
Also Hinweise sind eben, wenn ich selber immer wieder Leidensdruck verspüre, dass ich eben merke, ey, ich gerade immer wieder in so eine depressive Verstimmung oder bin schnell ängstlich oder mache mir sehr, sehr viel Druck im Leben oder ich scheitere immer wieder in meinen Liebesbeziehungen oder ich komme bei anderen Menschen irgendwie nicht so richtig an. Es gelingt mir nicht, so richtige Freundschaften zu pflegen. Oder eben auch, wenn ich merke, die anderen Leute, die reden immer von Gefühlen. Ich weiß gar nicht so richtig, was sie meinen. Ich fühle gar nicht so viel. Es gibt ja viele Menschen, die sind auch ziemlich abgeschnitten von ihren Gefühlen. Die fühlen eigentlich gar nicht viel, weil die sehr, sehr stark im Funktionsmodus sind. Die anderen fühlen zu viel. Die merken, boah, ich bin immer so wahnsinnig schnell gekränkt oder ich werde immer so wahnsinnig wütend wegen Kleinigkeiten. Also dieser Leidensdruck oder diese Beobachtung, das sind klare Hinweise, hey, vielleicht sollte ich mich mal mit ein bisschen Ratgeberliteratur beschäftigen oder vielleicht auch professionelle Hilfe aufzusuchen. Oder eben auch, wenn die anderen Menschen mir immer wieder die Rückmeldung geben, irgendwas stimmt nicht. Oder sagen, sag mal, willst du nicht mal? Also oder irgendwie, du bist so wahnsinnig unempathisch. Oder wenn ich immer wieder so ähnliche Rückmeldungen bekomme von anderen, die so in die Richtung gehen, mit dir komm ich nicht so gut klar.
Aber das finde ich spannend, weil das ist jetzt noch der letzte Punkt, der mich interessiert. Wie ehrlich darf ich denn in Freundschaften sein? Weil das muss ich ja erst mal hören, dass jemand sagt, mit dir komme ich nicht so gut klar oder dass ich sozusagen Feedback gebe. Aber was ist, wenn mir niemand Feedback gibt, weil sich niemand traut?
Also dann werde ich merken, dass ich irgendwie ein bisschen einsam bin, dass ich gar nicht so enge und gute Freunde habe, weil die sich auch wieder dann zurückziehen aus dem Kontakt. Und dass es mir sowieso schwerfällt, Freundschaften zu schließen. Das merkt man dann schon. Also wenn man mal in sich geht und sagt, eigentlich, wer ist mir wirklich nah? Zu wem habe ich eine wirklich enge Verbindung? Bei welchen Menschen habe ich wirklich das Gefühl, ich selber sein zu können? Und wenn man dann merkt, puh, da wird es echt dünn, da sind nicht viele. Oder wenn man sich mal so fragt, ey, wie fühle ich eigentlich alle meine Gefühle? Oder lebe ich das Leben so ein bisschen hinter einer Glasscheibe? Oder gibt es Gefühle, die ich viel zu intensiv verspüre und viel zu schnell immer wieder in diese Gefühlszustände, was weiß ich, von Eifersucht oder Neid und Unterlegenheit oder was auch immer, Angst reinrutsche, dann merkt man das schon.
Zu deinem Buch. Vor 10 Jahren ist das tatsächlich eingeschlagen. Also es hat offenbar einen Nerv getroffen, der vorher gar nicht so beachtet wurde. Was denkst du denn rückblickend, was war denn, wie viel hatte dieses Buch denn mit dir zu tun und warum denkst du, hat es so viele Menschen schon berührt, ihnen vielleicht auch geholfen? Was ist denn das Geheimnis, wenn man so sagen darf?
Also ich habe das ja aus
eine Psychotherapie, also ich bin ja über 30 Jahre lang Psychotherapeutin, entwickelt, diese Übung. Und ich denke, warum das so viele Menschen anspricht, ist, weil es eine ganz, ganz klare Struktur hat. Es ist ja eine Problemlösestruktur. Und da im Letzten die Dinge ja sehr einfach liegen. Also viele denken ja, persönliche Probleme werden wahnsinnig individuell und sehr kompliziert. Stimmt aber nicht. Individuell sind die Geschichten drumherum. Was weiß ich, da habe ich den und den kennengelernt. Das war auf der Bootsfahrt und danach sind wir dahin gegangen. Und dann haben wir das erste Mal miteinander geschlafen. Am nächsten Tag hat er sich nicht mehr gemeldet. So, die Bootsfahrt und da. Wo sie hingegangen sind, das ist austauschbar. Aber die Struktur des Problems ist immer im Grunde genommen dieselbe. Und ich beschäftige mich mit Problemen als Psychotherapeutin und als Psychologin immer auf der Strukturebene. Und letztlich sind wir Menschen sehr, sehr einfach gestrickt. Und unsere Grundstrukturen sind alle dieselbe. Und ich mache in dem Buch eben eine sehr klare Struktur auf, mit der jeder arbeiten kann. Jeder merkt plötzlich, ey, so kompliziert ist es ja überhaupt nicht. Und das Problem, was ich da habe und was ich scheinbar in so vielen Lebensbereichen habe, also Michael wird plötzlich feststellen, ey, das Ding da mit meiner Freundin, dass ich da immer so schnell gekränkt bin und ausflippe, das ist ja dasselbe im Grunde genommen, was ich im Job ganz oft habe, dass das dasselbe im Grunde genommen, was ich öfter unter Freunden erlebe und im Grunde genommen auch dasselbe, was ich mit meinen Eltern habe. Und das sind ja nur so ein paar Glaubenssätze und immer wieder dieselben Reaktionsweisen, die ich da habe. Und wenn ich da ein bisschen drehe, dann komme ich aus der Nummer raus. Na gut, wenn das so ist, dann machen wir das doch mal. Das heißt, das Buch vermittelt wahnsinnig vielen Menschen Hoffnung. Und weil die Struktur einfach richtig ist, die ich da aufzeige, weil die wirklich den psychologischen Kern von uns betrifft, nämlich das Selbstwertgefühl, wirkt es eben auch. Das heißt, da draußen laufen eben auch Millionen Menschen rum, die sagen, dieses Buch hat mein Leben verändert, weil es eben auch tatsächlich wirkt, weil die Struktur, die ich dort beschreibe, einfach eine wahre, eine richtige Struktur ist, weil das Epizentrum von unserem psychischen Dasein ist ja unser Selbstwertgefühl. Von dem geht alles aus.
Welche Bedürfnisse haben wir denn?
Psychologische Grundbedürfnisse. Wir haben im Grunde nur 4 psychische Bedürfnisse, um die sich von morgens bis abends unser Leben erleben, unsere Emotionen, unser Verhalten, unser Denken dreht. Aber die meisten wissen das nicht. Das erste ist das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Mhm. Wir brauchen alle Bindung. Jeder Mensch der Welt will irgendwo dazugehören. Deswegen sind wir auch alle so scharf auf Anerkennung, weil Anerkennung ist die Währung für die Bindung. Wenn mich keiner anerkennt, dann bindet sich keiner an mich. Ja? Deswegen wollen wir alle einigermaßen gut aussehen, nicht schlecht riechen und so weiter. Also wir tun sehr viel dafür, um Bindung und Anerkennung zu bekommen und sind sehr traurig, wenn wir sie nicht bekommen. Das zweite Bedürfnis ist das nach Autonomie und Selbstständigkeit und Kontrolle. Das heißt, wir wollen dem Leben nicht einfach nur so ausgeliefert sein, sondern wir wollen eine gewisse Kontrolle auch haben. Das fängt schon bei ganz kleinen Sachen an. Wenn ich dir jetzt was erzähle und du hörst mir interessiert zu, so wie du es im Moment tust, dann gibt mir das ja ein gutes Gefühl. Würdest du jetzt weggucken, dir die Nägel fallen, aufstehen und gehen, dann wäre das für mich ein totaler Kontrollverlust, weil ich merken würde, ich bewirke gar nichts mit dem, was ich sage. Es interessiert dich nicht, also habe ich keine Kontrolle. Das Kontrolle haben wollen, das brauchen wir wie die Luft zum Atmen, weil das ja nichts anderes heißt, dass man irgendwas bewirken kann. Dass die Dinge auch einigermaßen so funktionieren, wie ich sie haben will. Das geht schon morgens beim Aufstehen los, brauchen wir eine gewisse Kontrolle, um überhaupt aus dem Bett zu kommen und so weiter. Ja? Also Bindung und Autonomie und Kontrolle sind zwei ganz, ganz wesentliche Grundbedürfnisse, die auch nicht immer gut unter einem Hut passen. Denn für die Bindung muss ich oft ein bisschen Autonomie opfern, mich ein bisschen anpassen, zugewandt sein, zuhören. Und für die Autonomie, um meinen eigenen Weg zu gehen, muss ich öfter auch mal ein bisschen Bindung opfern. Das dritte Grundbedürfnis, das hatte ich eben schon angesprochen, ist, weltweit hat jeder Mensch ein Bedürfnis nach Selbstwert und Selbstwerterhöhung. Keiner wird gern kritisiert, runtergemacht, abgewertet. Also wir tun viel dafür, unbewusst, um unseren Selbstwert in der Balance zu behalten. Und das letzte Grundbedürfnis ist das, dass wir alle gern Bogen um ungute Gefühle machen. Also wir suchen eigentlich immer nach Glücksgefühlen und Zufriedenheit und dass wir irgendwie happy sind. Vermeiden gern belastende Gefühle wie Angst, wie Trauer und, und. Natürlich nehmen wir die mal in Kauf, sonst würde kein Mensch eine Prüfung bestehen oder ein Studium oder eine Ausbildung durchhalten, weil wir brauchen eine gewisse Frustrationstoleranz, auch mal durch schwere Phasen zu gehen, wo wir viel Unlustgefühle haben, um am Ende wiederum ein gutes Gefühl zu haben, dass wir was richtig gemacht haben. Aber im Großen und Ganzen gehen wir gerne diesen belastenden Gefühlen aus dem Weg, was auch oft ein großer Grund ist, der Problemlösung verhindert. Wenn Michael sich also nicht bereit ist, weil er diesen unguten Gefühlen aus dem Weg gehen möchte, sich den Schmerzen zu stellen, die er oft hatte als Kind, dieser Einsamkeit, diesem Gefühl, übersehen worden zu sein, diesem Gefühl, dass die Eltern nicht richtig für ihn da waren, wenn er diese Schmerzvermeidung betreiben möchte und deswegen sich seinen Themen nicht stellt, was ja viele Menschen tun, dann bleibt natürlich sein Schattenkind in all seinen Funktionen mit diesem ganz schnellen Trigger von Kränkung und Ärger und entsprechenden Verhaltensweisen ewig am Leben und ewig aufrechterhalten.
Ja, spannend. Liebe Steffi, 10 Jahre. Jubiläum. Ich freue mich, dass du da warst. Ah ja, eine Frage hätte ich noch. Was würdest du denn der jungen Steffi heute mitgeben, wenn du sagst, okay, da ist jetzt eine, die gerade erwachsen wird. Ich habe gehört und gelesen, dass du viel unterwegs warst, dass du deine Freiheit anscheinend sehr hoch bewertet hast und deinen Weg gut gemacht hast. Aber gibt es etwas, wo du sagst, boah, wenn du das gewusst hättest, das würde ich dir jetzt noch sagen?
Ich glaube, ich würde der jungen Steffi als erstes mitgeben, genieße deine Jugend, sei dir bewusst, dass du jung bist. Also man meckert doch ziemlich viel als junger Mensch mit sich herum. Dann findet man die Oberschenkel ein bisschen zu dick oder dies oder jenes oder die Beine sind zu kurz. Anstatt sich einfach mal in den Spiegel zu gucken, sag, guck mal, diesen schönen Hals und diese Kinnlinie, das wird nicht ewig so sein. Du bist wunderschön. Das würde ich ihr mitgeben, also sich das bewusst zu machen. Das wird alles vergehen. Genieß jetzt mal, wie jung du bist. Genieß überhaupt, wie viel Leben du noch vor dir hast. Das ist immer so selbstverständlich. Genieß einfach, jung zu sein, also in jeder Hinsicht. Und das Zweite, was ich ihr mitgeben würde, plapper nicht immer gleich drauf los, sondern guck dir die Menschen ein bisschen genauer an, mit denen du zu tun hast.
Mhm. Okay, das lassen wir mal so stehen. Da gibt es sicher eine gute Geschichte dazu, aber die gehört dir. Danke schön, dass du da warst.
Ja, danke für das schöne Gespräch.
Und danke auch bei euch fürs Zuhören oder Zusehen, weil das gibt es jetzt auch als Video. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder, jedenfalls hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe und Baba.